Bei uns gibt es ja den Bereich Footwear, Apparel und ein Sport Science Team, die auch auf sowas dann achten, wie kann man Verletzungsrisiko minimieren zum Beispiel.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Die Paragrafin mit den schnellen Schuhen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts und ich verspreche euch, heute habe ich eine echte Mutmacherin für euch. Jemanden, der auch total herausfordernde Lebensphasen sportlich nimmt und das auch dann noch, wenn diese blöde Phase des eigenen Lebens dich vielleicht durchs Examen fallen lässt oder durch beide. Jemanden, der sich nie unterkriegen lässt und am Ende alles zum Guten wendet und obendrein anderen mit den eigenen Erfahrungen zur Hilfe eilt. Wie schafft man das, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Naja, mit dem passenden Schuhwerk für einen ordentlichen Ausdauerlauf. So, geil, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ihr hockt alle vor euren Endgeräten, sagt man das noch? Ich habe keine Ahnung und rätselt, was das jetzt wohl wird. Vielleicht auch nicht. Zumindest nicht, wenn ihr schon die Freude hattet, Katharina Ernstberger kennenzulernen. Kathi ist eine der Paragrafinnen und Legal Counsel für den Bereich Digital und Innovation bei Puma SE. Aha, die schnellen Schuhe, ne? Jetzt höre ich da eine Menge Groschen fallen. Liebe Kathi, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Kathi, wir beide hatten ja schon das große Vergnügen, uns persönlich zu treffen. Und zwar bei einem ziemlich coolen Event der Kammer Nürnberg. Ich durfte da auf dem Podium sitzen. Die Veranstaltung hieß Be a Lawyer. Liebe Grüße an der Stelle an Katja, Hauptgeschäftsführerin der Kammer. Die war übrigens auch schon hier im Podcast. Und natürlich an Dominik, Ilka und Hannes. Back to topic. Jedenfalls haben wir beide uns da schon ein bisschen unterhalten können. Und du konntest auch gleich merken, dass ich an diesem Tag wie auch immer ein bisschen direkt war. Und ich sag ja immer, was ich denk. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, Kathi?
Ja, ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern.
Ich verrate das jetzt mal. Ich habe zu dir gesagt, relativ schnell, also ich glaube, wir hatten so ein grobes Geplänkel. Und dann habe ich gesagt, na hör mal, die Wahl der Jacke war aber kein Zufall, gell? Ist phänomenal, wie die deine Augenfarbe betont. Und, oh mein Gott, du hast so tolle Haare. Und vor allem sitzt du heute wieder da und hast so tolle Haare. Was ich außerdem gedacht habe, ganz unabhängig von diesen sehr oberflächlichen Feststellungen, aber so ticken wir nun mal, ne? Erster Eindruck. Ich habe mir gedacht, boah, die ist echt cool. Und recht hatte ich. Du hast mir nämlich, das so ein bisschen zur Erläuterung fürs Publikum, du hast mir in unserer allerersten Plauderei einfach so direkt, frank und frei, als wir uns übers Jurastudium und wie ätzend das ist unterhalten haben, hast du einfach gesagt, ja, war mega ätzend. Ich bin ja auch durchs Examen gefallen. Und dann habe ich dich gefragt, welches von beiden? Hast du gesagt, naja, irgendwie so ein bisschen beide. Und ich dachte, wow, finde ich stark, will ich drüber reden. Das ist so ein Ding, das juckt heute ja niemanden mehr. Du hast einen fantastischen Job und ich finde, du bist deswegen aber so eine Mutmacherin, weil du offen drüber sprichst und weil es ja letztlich jetzt egal war. So, und jetzt lass mal so ein bisschen da einsteigen. Streng genommen, so dramatisch, wie es klang im ersten Anlauf war es ja gar nicht. Ich glaube, es war der Freischuss, ne? Den hast du auch sogar später gemacht, aus Gründen, weil du alles Mögliche nebenher laufen hattest. So, da steigen wir jetzt ein, Kathi, langer Vorrede, kurzer Sinn. Erzähl mal.
Ja, genau. Ja, also ich habe an der Uni Bayreuth, das ist auch meine Heimatstadt, da habe ich Jura studiert und wie du schon sagst, ich habe eine Freischussverlängerung damals gehabt, zwar weil ich eine Zusatzausbildung gemacht habe und das war damals die fachsprachliche Zusatzausbildung in Englisch. Also ich glaube, ziemlich viele haben ja so ein paar Kurse vielleicht mal gemacht, so English for Lawyers. Ich glaube, das bieten ziemlich viele Unis an, aber das war wirklich so eine ganze Ausbildung nochmal nebenher, also mit verschiedenen Kursen dazu. Manche gingen dann auch so in Verhandlungsführung rein, also ein bisschen so Moot Court-mäßig oder auch dann wirklich ein tieferer Einstieg auch so in Case Law, UK, US und Ja, also ich habe zum Beispiel auch in der Schule, hatte ich auch damals auch Englisch LK. Das war also schon prädestiniert, dass ich mich gern damit beschäftige. Und natürlich klischee-mäßig damals in meiner Jugend gab es diese ganzen MTV-Shows, die, glaube ich, rückblickend ziemlich fragwürdig sind, aber das haben wir damals alle angeguckt und die waren, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, auch immer im Original dann noch auf Englisch, vielleicht ein bisschen mit Untertiteln. Also ich war großer Fan jedenfalls von USA, UK, allem Möglichen und habe mich da sehr gefreut, dass ich das eben dann auch im Jurastudium ja auch noch ausleben konnte und es verbinden konnte. Mein Interesse eben für Sprache und auch so für diese internationalen Zusammenhänge und Juristerei. Das ist mir auch einfach mal leicht gefallen, deswegen nimmt man das dann natürlich gerne mit.
Ja, finde ich ja super spannend, weil hätte ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, im Studium noch keinen Gedanken dran verschwendet, dass es ja auch später beruflich echt sinnvoll sein kann. Und was ich auch spannend finde, das heißt, diese Zusatzausbildung berechtigt dann dazu, den Freischuss ein bisschen nach hinten zu schieben. Also das war bei dir so.
Ganz genau, ja, weil man ja dann davon ausgeht, es ist ein bisschen mehr Aufwand nebenher, neben dem normalen Studium und dadurch gibt es eine Freischussverlängerung. Also bei uns damals an der Uni Bayreuth gab es auch noch eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung zum Beispiel. Da macht man dann so Einführungen in BWL, VWL, Buchhaltung, solche Dinge. Ich glaube mittlerweile auch eine technische oder digitale Zusatzausbildung, klingt auch super spannend. Gab es damals bei mir jetzt leider noch nicht, aber genau, ich habe mich dann auf die sprachliche gestürzt.
Mein
Und
Studium ist so lange her, da gab es digital noch nicht, außer auf der LCD-Uhr, glaube ich.
ja, bei mir war schon auch alles noch sehr, sehr handschriftlich.
Ja, bei mir auch dann irgendwann für die Hausarbeiten, da ging es dann plötzlich mit PC, aber noch mit, man glaubt es kaum, ich glaube ganz am Anfang Floppy Disk. Ich bin ein Kind des, dass sich gefreut hat, quasi ein Kind des 56K-Modems. Ja, Gott sei Dank noch eine Pizza machen, bis du überhaupt im Internet warst. So, auf jeden Fall hast du ja nicht nur diese Zusatzausbildung gemacht, du hast nebenher ja auch noch gejobbt und engagiert hast du dich auch. Also eine lange Liste. Und vor allem den Nebenjob finde ich ja ganz putzig. Wie kommt man darauf?
Also tatsächlich habe ich mich immer gefragt, was fehlt mir gerade so, ne? Also ich bin Mensch, ich habe sehr viele Interessen und ich brauche irgendwie viele Sachen, die mich so ansprechen. Und
Es fehlt mir
irgendwie war
gerade ein
mir halt
Bier.
das so ungefähr, ja. Das Jurastudium hat das halt leider nicht alles abdecken können. Und dann habe ich mich halt zum Beispiel so gefragt, also mir ist aufgefallen, ich war immer so mega aufgeregt, wenn ich mich mal in der Vorlesung melden wollte, ne? Das kennt man vielleicht. Auf einmal klopft das Herz so stark und ich dachte mir, also was ist denn jetzt los? Also in der
Naja.
Schule war das natürlich auf jeden Fall nicht so. Aber da vor so vielen Leuten und man, ja, hat halt auch dann nicht so diese enge Beziehung zu seinen Dozenten und so. Die kennen einen im Zweifel ja gar nicht von dieser Masse von Leuten, wo die da stehen. Und dann dachte ich mir, okay, also so kann es nicht weitergehen. Da muss ich irgendwas dran ändern. Und hab mich dann auf die Suche gemacht und ja, den Job gefunden, auf den du jetzt anspielst, bei der Brauerei, genau. Und zwar als Tourguide. Da habe ich dann auf Englisch und Deutsch Touren durchs Museum gegeben. Also die haben quasi die alte Brauerei in Bayreuth, die steht da immer noch so, wie sie eben zur Jahrhundertwende war, mit Dampfmaschinen und allem Möglichen. Und man kann dann so schön durch die einzelnen Räume gehen. Und da habe ich dann, ja, Touristen durchgeführt oder Betriebsausflüge, sonst wen. Und das war ziemlich cool. Also da die Leute unterhalten. Man hatte da so ein grobes Skript, aber war dann doch relativ frei in der Ausgestaltung von diesen Touren. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und auf jeden Fall hat es genau diesen Zweck getroffen, dass ich dann gut sprechen konnte wieder vor einer Gruppe von Leuten.
Okay,
Und hat natürlich auch Spaß gemacht.
das ist natürlich auch sehr viel ehrenwerter zu sagen, was brauche ich gerade? Mehr Übung im Freisprechen. Aber ich wusste ja, wo der Job stattfand. Deswegen, was brauche ich gerade hier? Ist
Genau.
auf jeden Fall eigentlich ein Megatipp. Und ich finde es auch total spannend, einfach so früh im Studium schon zu erkennen, okay, das mache ich nicht so gern. Da habe ich vielleicht ein Defizit. Dem stelle ich mich. und zwar ganz brachial, also gleich mit sowas einsteigen, weißt du? Man hätte ja auch sagen können, ja, ich übe jetzt mal, na gut, im Studium ist jetzt noch kein Aktenvortrag, aber ich übe jetzt mal so im Freundeskreis, sondern gleich sagen, nö, ich rede nicht so gern von Leuten, ich mache jetzt wohl Führungen. Finde ich krass und finde ich auch ein super Tipp, um das mal zu trainieren, weil das ist wirklich ein Punkt, da haben ja viele Schwierigkeiten, vor Publikum sprechen und das ist aber kein Hexenwerk. Und je öfter du das machst, desto normaler ist das und dann juckt dich das gar nicht mehr. Das ging mir auch so. Das erste Mal vor Publikum sprechen oder dann vor Kollegen sprechen, so in der Kammer Hamburg dann vom ganzen Vorstand irgendwas vortragen. Und dieser Moment, wo du merkst, Gott, meine Stimme zittert und es hasst, dass das der Fall ist. Ne? Du kannst ja in der Sekunde gar nichts machen. Und das Einzige, was da hilft, ist wirklich einfach machen, machen, machen und irgendwann ist es weg. Und irgendwann ist es völlig wurscht, ob da 5 Leute hocken oder 50 oder 500. Es macht dann irgendwann nichts mehr. Finde ich einen super Tipp. Engagiert hast du dich aber auch noch, ne?
Genau. Da kann ich auch wieder auf die Frage zurückkommen, was fehlt mir? Was kann dieses Jurastudium mir leider jetzt auch nicht erfüllen? Das war in dem Augenblick zum Beispiel, mich sozial zu engagieren. Also ich habe das Jurastudium auch ein bisschen trotzdem aus diesem Gerechtigkeitsgedanken damals aufgenommen, unter anderem, auch wenn einem dann oft gesagt wird, haha, da braucht man dann nicht Jura studieren, wenn man denkt, das wird dann erfüllt mit diesen Gerechtigkeitsgedanken. Aber deswegen kommt auch immer wieder ja dieses soziale Thema. Und ja, ich wollte mir einfach auch möglichst Studium schon viele Sachen auch in der Praxis mal angucken, ne? Also man kann ja auch als Jurist bei einer NGO zum Beispiel arbeiten und bei uns gab's halt an der Uni Bayreuth zum Beispiel die Hochschulgruppe von UNICEF. Und dann hatte ich mich da engagiert, habe die auch ein Jahr lang mal mit einer Kollegin zusammen geleitet. Und da haben wir dann verschiedene Aktionen gestartet, um Spenden zu sammeln für UNICEF. Also das war dann zum Beispiel mal eine Party oder so ein Benefizkonzert oder vielleicht auch ein Grußkartenverkauf in der Weihnachtszeit. Solche Dinge, genau. Oder auch mal natürlich informiert über die Projekte, die dann unterstützt werden.
Das auch hier schon wieder was mit Mehrwert, ne? Nicht nur Engagement, sondern eigentlich ja so ein bisschen erste Erfahrung im Bereich Projektmanagement dann.
Das stimmt, ja.
Also eigentlich.
Kann man wohl jetzt rückblickend so sagen.
Kann man rückblickend so sagen. Das heißt, liebe Studis, hört mal ganz aufmerksam zu. Ich glaube, da sind ein paar gute Tipps dabei. Hast du dann die ganze Zeit nur für dieses Brauereimuseum gearbeitet oder gab es da noch andere Jobs?
Also das habe ich tatsächlich einige Jahre so nebenher gemacht. Ich fand, das war auch der coolste Nebenjob ever. Also man hat dann halt immer mal so 1-2 Touren in der Woche gemacht. Das ist ja auch überschaubarer Zeitaufwand. Also kann ich jedem empfehlen, sowas. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch an der Uni gearbeitet dann als studentische Hilfskraft, Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Und das war auch schön. Ich habe mir natürlich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch ein bisschen Gedanken gemacht und das alles ein bisschen Revue passieren lassen, weshalb ich zum Beispiel auch auf den Punkt gekommen bin, dass ich mich immer wieder gefragt habe, was fehlt mir eigentlich gerade und mir dann da Sachen gesucht habe. Und da habe ich auch nachgedacht, wie kam es eigentlich letztlich dazu? Und ich glaube, es war auch so ein bisschen was, dieses Eingebundensein an der Uni, auch so in eine gewisse andere Art von Zugehörigkeit, weil am Dekanat ist jetzt nochmal anders als an den Lehrstühlen, sondern im Lehrstuhl, da arbeitest du dann ja bei einem bestimmten Professor auch und bist wirklich dann auch mit den Themen beschäftigt. Aber am Dekanat geht es ja dann eher so um die Verwaltung und waren zum Beispiel auch dann Sachen wie die Planung von so Infotagen, wie können wir Studieninteressierte ansprechen und solche Themen. Also eigentlich auch wieder ein bisschen in diesem Bereich Projektmanagement. Mhm. Tatsächlich reingeschnuppert. Und das fand ich damals auch richtig spannend, da so eingebunden zu sein, auch in die ja Ideen, Planungen von Veranstaltungen an der Uni und wie tritt man auf in der Öffentlichkeit, wie können wir attraktiv sein. Ja.
Finde ich auch ein Megatipp, weil ich glaube, so am Lehrstuhl zu arbeiten, das haben viele im Kopf, ne? Da denkt man dran. Aber Dekanat, finde ich, ist jetzt nicht so das, was du als erstes im Kopf hast. Finde ich super spannend. Also viele tolle Erfahrungen hast du gesammelt. Freischuss war dann doof.
Ja, ich glaube, das ist so dieses Los vom Freischuss. Ich meine, dafür ist es ja auch der Freischuss, dass man halt nochmal so einen Versuch obendrein hat. Und man sagt sich natürlich dann im Vorfeld, ach, den nehme ich jetzt halt mal mit. Und egal, was dann dabei rauskommt, am Ende schiebt man es halt auf fehlende Vorbereitung und so. Aber natürlich trifft es einen dann schon, wenn es halt dann nicht klappt, ne?
Wollte gerade sagen. Weil das ist, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, der normalste Satz der Welt. Ja, wenn nun, egal, worum es geht, erster Versuch, also bei anderen Themen, erster Versuch oder einfach mal so locker oder jetzt hier frei Versuch. Gott, nehme ich mit, wenn es sein soll, dann klappt's, wenn nicht, dann nicht. Das sagt sich wahnsinnig leicht dahin. Aber das Ergebnis dann auszuhalten, das ist was ganz anderes. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich habe es nicht probiert. Bei mir war Freischuss kein Thema. Das sitzt dann schon. Und ich glaube, das macht auch was mit einem. Und ich glaube, dieser Satz, naja, hätte ja klappen können, ist so jetzt auch okay, der fällt dann, glaube ich, nicht mehr. Wie bist du damit umgegangen? Was hat's mit dir gemacht?
Ja, also es war damals dann schon tatsächlich so, dass ich mich da jetzt nicht so davon runterziehen habe lassen, sondern es wirklich da so rangegangen bin, weil ich nehme es jetzt mal mit und probier's. Es war dann natürlich scheiße, das Ergebnis dann zu haben, dass es halt so nicht geklappt hat. Aber ich musste jetzt nicht irgendwie alles hinterfragen an, was hat jetzt bei der Vorbereitung nicht gepasst oder so, ne? Also ich habe dann nochmal Examinatorium von der Uni mitgenommen, habe natürlich auch kommerzielles Repetitorium gemacht und da noch Unterlagen gehabt. Und ich meine, das ist ja auch sowas, so ein Sammeln von Unterlagen, wo dann doch ja überall wieder das Gleiche drinsteht. Aber man denkt, man muss alles durchlesen. Also ich würde sagen, jetzt ganz rückblickend ist es leider doch so, dass man am meisten lernt beim Klausurenschreiben.
Was ja, habe ich auch festgestellt.
Ist. Und ja, und sich irgendwie, finde ich, so sinnlos anfühlt, wenn man solche alten Klausuren dann zum tausendsten Mal schreibt, wo man noch irgendwie so die Sachverhaltsangabe in
Schreibmaschinen, ne?
Ja. Schreibmaschinen-Schrift bekommt. Also das war immer das, oh, wo dann noch irgendwie D-Mark drinsteht und sonst was.
Ja.
Da hatte ich immer ein bisschen mit mir zu kämpfen, da jetzt die Sinnhaftigkeit darin zu sehen und dachte mir, ich möchte doch lieber alles verstehen, die Gesamtzusammenhänge. Aber darauf kommt es halt leider jetzt nicht unbedingt im schriftlichen Examen an, sondern schreiben können, ja.
Aber schön, dass wir da
Papier bringen.
Ja, schön, dass wir zum selben Ergebnis kommen. Ich sage das auch meinen Mentees. Ich habe mehrere, sage ich immer, Routine kriegen beim Klausurenschreiben ist so, so wichtig. Und dann, wenn es eine Rückfrage gibt, muss ich aber leider immer sagen, und ich sage das auch ganz offen, ich wünschte, ich hätte das gemacht. Habe ich nicht. Ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich immer gedacht habe, wenn ich die jetzt in Echtzeit schreibe, hey, das ist ja arschviel Zeit. In der Zeit kann ich ja total viel lernen. So, Denkfehler Nummer 1. Ja, aber man dachte halt, man weiß es besser. Ich hätte viel mehr Klausuren schreiben müssen. Ich habe viel zu wenig geschrieben. Ist jetzt heute egal, aber ich sag das immer gern meinen Mentees, dass das super wichtig ist. Hast du denn dann beim ersten regulären Versuch, hast du es aus dem Kopf gekriegt? Oder hat das für dich mental doch irgendwie ein bisschen eine Rolle gespielt?
Also Stand heute kann ich das jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube, das deutet eher darauf hin, dass ich es doch ganz gut aus dem Kopf gekriegt habe.
Würde ich auch sagen, sonst würdest du dich dran erinnern. glaube ich auch. So, und zweites Examen, wie lief's da?
Genau, zweites Examen, also da habe ich mich mega drauf gefreut, bin dafür dann auch in eine andere Stadt gegangen.
Ne? So aufs Referendariat oder aufs Examen?
Aufs Referendariat, sagen wir das.
Aha, ja, weil ich hatte Fragen.
Na klar, ich jetzt aber dann richtig. Nee, aber also am Ref hat mich das halt total gereizt, jetzt endlich mal diese ganzen praktischen Stationen zu durchlaufen, nachdem man jetzt so viele Jahre studiert hat. Und ich hatte mal so ein kleines Praktikum gemacht, aber sagen wir mal ehrlich, so einen richtigen Einblick und vor allem in verschiedene Bereiche und Berufsbilder hatte man da nicht. Genau. Und das habe ich auf jeden Fall echt geliebt. Vor allem zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft, dass man da dann wirklich auch Sitzungsvertretung machen durfte. Fand ich richtig cool, dass einem da so viel Vertrauen entgegengebracht wurde und man da wirklich alleine dann rein durfte. oder auch mal bei einer Wohnungsdurchsuchung mit dabei zu sein. Also, fand ich mega spannend. Ich habe zum Beispiel da auch in der Anwaltsstation, habe ich es auch aufgesplittet. Wir kommen ja dann später noch zum Bereich Unternehmen. Aber da habe ich dann das erste Mal das schon mit untergebracht, weil man kann ja die Anwaltsstation auch splitten, dass man einen Teil im Unternehmen macht in der Rechtsabteilung. Also zumindest ist es in Bayern so gewesen. Und ja, und dann den zweiten Teil in der Kanzlei. Und ich habe es auch so gemacht und war dann bei der Nürnberg Messe am Anfang.
Ah.
Genau, auch wieder ein international tätiges Unternehmen auch tatsächlich. Da gibt's ja bei uns auch die Spielwarenmesse, sehr, sehr bekannt. Und natürlich noch viele andere. Ja, das war so mein erstes Reinschnuppern dann in die Unternehmenswelt. Und da hat's mich wahrscheinlich schon gecatcht. Außerdem war ich dann noch in der Wahlstation in London. Das war auch was ich unbedingt mal machen wollte. Also, weil, wie gesagt, ich habe ja damals dann auch diese Ausbildung in Englisch noch gemacht und habe auch internationales Recht im Studium als Schwerpunkt gewählt gehabt. Und Referendariat war es dann Wirtschaftsrecht. Also es ist schon alles so ein bisschen in die Richtung dann auch gegangen. Und dann habe ich mir eben für die Wahlstation, wo ich dann gerne auch mal ins Ausland wollte, war ich dann in London auch in einem Unternehmen 3 Monate lang. Genau. Und ja, die Wahlstation, die ist ja dann nach dem Schriftlichen. Und dann kam ich also zurück aus London und voller Vorfreude und habe mir gedacht, ja, jetzt geht's dann richtig los. Ich suche mir einen Job. Und dann kamen aber die Ergebnisse vom Schriftlichen. Und dann, ja, habe ich es da leider nicht geschafft. Das war natürlich wirklich ein großer Schock. Gerade jetzt, wo man dann auch so nochmal reingeschnuppert hat, auch in der Wahlstation. Und da auch wirklich halt, hatte ich auch sehr positives Feedback bekommen und es hat richtig Spaß gemacht zu sehen, das endlich mal anzuwenden und wie ist es dann in der Arbeitswelt. Ja, und dann das war schwer.
Ätzend. Und vor allem, da sieht man mal wieder, ne, dann kriegst du in der Praxis von den Ausbildern, die dich ja schon richtig arbeiten lassen, je nachdem, wo du bist. Bei mir war das so. Über die Maßen gutes Feedback. Ich hatte auch im Referendariat nur Spitzenzeugnisse und ich habe sie nicht selbst geschrieben. Aber ich glaube, da war keins unter 13, 14 Punkten dabei. Ja. Und auch noch deutlich bessere zum Teil. Und wirklich über die Maßen gutes Feedback. Also ja, sofort einsetzbar, total klasse. Weil mir das auch Spaß gemacht hat, ne? Dann praktisch zu arbeiten, nicht diese schuldige Gutachten. kann man einfach so sagen, wie es ist. Sondern sieht man mal, wie weit das Examen weg ist von der Leistung, die man eigentlich bringen kann, wenn man nicht in dieser Prüfungssituation vielleicht ist. Weil man hat ja im Referendariat auch mit vielen unbekannten Rechtsvorschriften zu tun. Das ist ja da sogar noch mehr der Fall als vielleicht im Examen. So, und das heißt, wie ging's dann weiter? Ergänzungsvorbereitungsdienst wahrscheinlich. Und der ist ja, würde ich jetzt mal denken, in mehrfacher Hinsicht total herausfordernd. Also klar, finanziell, es gibt weniger Geld, mental aber ja auch. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
Ja, also wie gesagt, erstmal ist es natürlich echt ein Schock. Also ich kann mich an den Tag auch noch erinnern, da war ich noch mit 2 Freundinnen, also die auch das Examen geschrieben haben, frühst noch frühstücken und dann ist wieder jeder seines Weges gegangen und er hat sich alleine dann die Ergebnisse angeguckt. Ja, zu meinem Glück, wie sich dann herausgestellt hat, aber natürlich wünsche ich das niemandem, aber ist noch eine Freundin von mir auch durch diese Prüfung geflogen. Und dann waren wir aber zumindest zu zweit und haben dann eben bei diesem Ergänzungsvorbereitungsdienst uns auch zusammen reingehängt, eine Lerngruppe zu zweit gemacht und das war auf jeden Fall eine super Stütze. Erstmal ist es aber natürlich richtig blöd und zum Beispiel musst du dann auch, ja, wirst du dann ja erstmal entlassen aus dem Ausbildungsverhältnis, weil es ist ja dann erstmal zu Ende und es bleibt dir ja offen, ob du nochmal weitermachst, den zweiten Versuch dann machst und in den Ergänzungsvorbereitungsdienst gehst. Es gibt dann aber so eine paar Wochen Zwischenphase, wo man dann auch erstmal dann aufs Arbeitsamt gehen muss und sich arbeitslos melden muss. Also das ist wirklich, ja, man will eigentlich erstmal nur ein paar Tage seine Ruhe, mal klarkommen, sich überlegen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich, was steht an, was muss ich als nächstes machen. Und ja, das ist schon wirklich keine schöne Sache. Ja, Und dann war aber für mich sofort klar, dass ich es auf jeden Fall nochmal probieren will. Also ich bin sowieso ein großer Anhänger von Trial and Error. Das zieht sich so immer durch. Kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu. Und ich finde, dass das auch überhaupt, ja, auch gar nicht schlimm ist und man da auch viel draus lernen kann. Und es war für mich auf jeden Fall klar, nee, ich mache das jetzt nochmal. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Und es war auch knapp. Ich meine natürlich, ne, man guckt sich ja dann auch an, wo stehe ich, was waren die Probleme. Ja, es bringt natürlich nichts, wenn man irgendwie nach Entschuldigung und Rechtfertigung und sonst was sucht oder einen Schuldigen. Es ist halt dann einfach so und man muss mit der Situation umgehen und sich einen guten Plan machen. Und genau, ich habe dann natürlich diesen Ergänzungsvorbereitungsdienst gemacht und ich fand den super, muss ich sagen, weil da kursieren ja auch so ein paar Mythen drumherum und oh Gott, ganz schlimm und Bootcamp und du musst ständig Klausuren schreiben und schrecklich. Ich fand es wirklich gut und habe mich auch gefragt, warum eigentlich nicht gleich so? Warum macht man das nicht schon in den normalen AGs so? Ja, wir haben quasi nochmal alles wiederholt. Detail, da gab es auch ein bisschen andere Materialien zum Beispiel. Ist ja, stellt sich wieder die Frage, okay, warum nicht gleich so? Und halt wirklich sehr viele Klausuren, die dann auch verpflichtend waren. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel man da geschrieben hat. Also jede Woche auf jeden Fall eine, ich glaube sogar zwei. Und da habe ich halt dann echt Fokus, diese Klausur, Vorbereitung, Nachbereitung, dass man auch mal eine Übersicht bekommt, okay, was sind denn die Fehler eigentlich? Und dann sieht man auch wirklich schon nach kurzer Zeit, das hätte ich vorher auch gar nicht gedacht, das ist immer wieder dieser Bereich. Und dann kann man sich auch mal fokussieren darauf, was muss ich denn eigentlich lernen? Na? Also, dass man wirklich, also diese Art von Nachbereitung, die fand ich super. Dass man sich hinsetzt, schaut, okay, was war richtig? Da muss man dann ja auch nicht weiter rein. Es ist zwar schön, ne, aber die Selbstbeweihräucherung bringt einen dann jetzt in dem Moment auch nicht weiter, sondern das kann man dann erstmal weglassen. Das wiederholt man natürlich dann trotzdem ja nochmal, diese Themen, aber das ist jetzt offensichtlich dann nicht das, wo man nochmal vertieft rein muss. Und man guckt halt wirklich, wo war denn der Fehler? Und dann lese ich das aber halt nach. Dann arbeite ich das nach, dann gucke ich das im Kommentar nach, schreibe mir nochmal eine Karteikarte dazu oder so und habe dann am Ende wirklich einen überschaubaren Bereich auch von Problemfeldern, wo ich mich vielleicht regelmäßig schwer tue. Weil das fand ich auch immer dann diese große Menge halt, wo fange ich denn an beim Lernen, ne?
Ja.
Also das ist halt so dieses Problem. Aber ja, dann lief gut. Und man muss halt auch bereit sein, sich mit der Klausur zu beschäftigen, ne? Weil ich finde, man tappt auch schnell wieder in diese Falle, dass man sagt, das waren jetzt irgendwie so 5 Punkte oder was. Naja, passt schon. Hätte jetzt gereicht, schaue ich mir jetzt nicht genauer an. Oder man überlegt sich wieder, warum war denn das so? Ach, an dem Tag, keine Ahnung, habe ich zu wenig geschlafen oder sonst was. Aber es bringt dir halt selber nichts, ne? Nee. Also, es interessiert auch niemanden anderen, wenn du das erzählen würdest. Aber es bringt dir selbst halt am allerwenigsten, sondern du musst da bereit dazu sein, das anzunehmen, durchzulesen und einfach ein bisschen objektiv damit zu arbeiten.
Absolut.
Und in diese Rechtfertigungsschleife.
Ja, und ich finde, die Gefahr ist ja noch viel höher, sich damit eben nicht zu befassen, wenn du jetzt in der Übungsklausur 7 Punkte hast. Denkst du ja, oder 8 oder so.
Mhm.
So, aber das heißt ja trotzdem, da war ja offensichtlich noch ganz viel Luft nach oben. Man freut sich dann aber und denkt so, tschakka, tschakka, tschakka. Nehme ich im Examen.
Ja.
So, was da alles trotzdem an Fehlern drinsteckt, guckt man sich dann unter Umständen gar nicht an. Das heißt, es ist ja fantastisch. Eine Fülle von Tipps heute für Studierende und für die Refs da draußen. So, du hast aber jetzt für dich entschieden, okay, du bleibst auf jeden Fall dabei. Hätte ich auch so gemacht. Nicht an der Stelle kneifen. Mhm. Nach so einem langen Weg. Du hast aber ja trotzdem so ein bisschen quasi, ich will es nicht sagen, mit doppeltem Boden gearbeitet, aber du hast ja drüber nachgedacht, hast gesagt, na gut, Diplomjuristin bin ich ja nun schon mal.
Richtig. Genau. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend zu dem anderen Thema, jetzt an mentale oder auch finanzielle Herausforderungen, hattest du vorhin nochmal angesprochen, wollte ich noch sagen, was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe, ist irgendwie so das Leben zu verbieten. Also sich jetzt für die nächsten 6 Monate dann einsperren und sagen, ich lerne jetzt nur noch und schreibe nur noch Klausuren. Das bin ich einfach nicht und ich glaube, das hätte mir auch nicht gut getan. Ich bezweifle, dass das irgendjemandem gut tut. Aber also ja, ich habe auf jeden Fall, ne, mich mit Freunden getroffen, Familie, habe sogar meinen jetzigen Mann kennengelernt. Also auch das in der kurzen Zeit. Genau. Also davon halte ich gar nichts, sich da so abzuschotten. Ich glaube nicht, dass einem das viel bringt. Oder es ist zumindest nichts Nachhaltiges.
Hättest du den vielleicht ohne? Denk mal drüber nach.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht.
Wobei, Kathi, wir wollen jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wenn ihr euren Traumpartner finden wollt, empfehlen wir mal eine Examen irgendwie zu.
Nee. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ja, klar, also es geht immer weiter. Es hat alles seine guten Seiten auch. Genau, und finanziell, ja, es ist natürlich ein Einschnitt gewesen. Da ja, bin ich sehr froh, dass meine Eltern mich auch unterstützen konnten, dann auch in der Zeit. Und dann aber habe ich mir eben auch gedacht, okay, wieder Thema doppelter Boden und wie geht's weiter? Schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft planen. Es war dann eben damals so, ich hatte dann November die schriftlichen Prüfungen und die Ergebnisse gab es dann, glaube ich, im April. Im Erstdurchlauf hätte man dann eben nach dem schriftlichen noch die Wahlstation, aber das gibt's bei der Wiederholung nicht. Das heißt, ich hätte einfach jetzt ein paar Monate halt warten können, bis die Ergebnisse da waren, aber das kam für mich nicht in Frage, weil ich wollte jetzt endlich mal was machen und habe mich dann eben umgeguckt nach Stellen, die für mich interessant sein könnten. Und die Kriterien waren da, also es soll was sein, was ich halt mit meinem Diplom-Juristen machen kann, also natürlich etwas Juristisches, auch was Anspruchsvolles, was mich interessiert und was auch so interessant ist, dass ich mir auch vorstellen kann, selbst wenn ich dann eben das zweite Examen dann noch in der Tasche habe, dass ich trotzdem gerne erstmal noch ein bisschen dabei bleibe. Und auch am liebsten in diesem ja internationaleren Umfeld, grenzüberschreitende Themen finde ich immer super spannend oder auch gerne arbeiten auf Englisch. Da habe ich mir dann verschiedene Sachen angeguckt. Da hatte ich einige Gespräche, auch wieder Trial and Error, bin ich großer Fan davon, da lernt man immer was draus. Also würde ich auch heute natürlich jedem raten, wenn du wie deinen Traumjob siehst, dann mach trotzdem vorher, schau, dass du ein paar Gespräche noch woanders bekommst, um einfach Training, Übung zu bekommen, ne? Dass man weiß, was wird da gefragt, wie läuft sowas ab, auch ein bisschen die Aufregung wieder wegzunehmen und nicht quasi ohne Vorbereitung dann in dieses heiße Gespräch reingehen und da alles drauf setzen. Ja. Ich sage das deshalb, weil da auch interessante Sachen dabei waren. Ich sag nur Wirecard, habe ich mir auch mal vorbeigeguckt damals. Beim Compliance-Team, auch interessant, was man da wohl heute so macht. Naja.
Ich notiere mir, also, notier mir mal für eine nächste Episode, gucken,
ob man da jemanden findet. Ja, und dann habe ich wirklich eine spannende Stelle gefunden. Es war bei Fraunhofer. Da habe ich dann angefangen, Januar. Ich habe mich quasi, also ich habe die Entlassung beantragt aus dem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, aus dem Ergänzungsvorbereitungsdienst. War auch ein interessanter Schritt, hat sich irgendwie gut angefühlt, ne? Also, dass ich das jetzt selbst entschieden habe. Dass nicht wieder irgendwie so ein Brief da war und mir gesagt hat, so, das ist jetzt Stand. Hier, komm damit klar. Sondern ich habe mich entschieden, so, ich habe jetzt alles getan, was ich hier machen kann. Ich warte jetzt auf die Ergebnisse, aber ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich das Kapitel jetzt hinter mir lasse und jetzt in den Job starte. Gutes Gefühl. Und dann habe ich da angefangen bei Fraunhofer im Bereich Audio- und Medientechnologien als Vertragsreferentin bzw. Contract Manager. Und das ist so eine Position gewesen, zwischen den Fachbereichen und der Rechtsabteilung. Mhm. Also, ja. Viele haben dann ja zum Beispiel noch einen Einkauf. Da gab es auch einen Einkauf. Also man hat sich dann abgestimmt eben mit dem Einkauf, mit den Fachbereichen, die Projekte geplant und durchgeführt haben. Und dann nochmal bei der Rechtsabteilung für bestimmte Themen halt, die aufgrund der Berechtigungsstrukturen oder so dann nochmal zur Rechtsabteilung mussten. Das war
also da letztlich
spannend.
Ja auch schon wieder Erfahrung gesammelt und ja im Prinzip auch so ein bisschen irgendwie, das zieht sich bei dir durch, ne? Dann bis jetzt, da kommen wir nachher noch drauf, Forschung, Entwicklung, Recht.
Genau.
es hat ja dann geklappt. Es ist ja, ja alles gut geworden, auch wenn natürlich, naja, sagen wir so, die mündliche Prüfung in Corona war wahrscheinlich auch nicht schön. Aber es
ja, hat, das kam dann auch noch dazu.
Aber es hat ja letzten Endes alles geklappt. Warum bist du dann nicht beim Fraunhofer geblieben? Weil Aufstiegschancen hättest du da ja bestimmt gehabt dann.
Mhm. Ja, tatsächlich hat es auch ein bisschen mit der Corona-Zeit zum Beispiel zu tun. Also jetzt nochmal rekapitulieren. Ich habe Mitte Januar gestartet mit meinem Job und ab März war ja dann schon der erste Lockdown. Und da waren wir dann auch halt gleich alle im Homeoffice. Und ich habe mich da schwer getan, so den Einstieg zu finden, ne? Und so dieses Zugehörigkeitsgefühl auch. Es ist dann auch eine gewisse Hürde, wenn man dann halt wegen jeder Frage irgendwie anrufen muss und nicht einfach mal so über den Tisch drüber fragt. Das fand ich schwierig. Und ja, ich habe mich da eigentlich in der Zeit dann wirklich auch gefragt, warum bin ich jetzt eigentlich nicht vielleicht einfach selbstständig als Rechtsanwältin tätig? Also es hat mir jetzt nicht so viel gegeben, dass ich da irgendwie Teil von der Organisation war, weil durch diesen Abstand und alles nur online und ja, viel Videotelefonie und viel alleine sein, bin ich da irgendwie nie so richtig reingekommen. Und dann habe ich mich natürlich trotzdem viel damit beschäftigt, was könntest du
was brauche ich
geben? Was brauche ich? Richtig. Und was fehlt mir da so? Und ja, dadurch, dass es trotzdem halt als Organisation sehr hierarchisch strukturiert ist, war der tatsächliche Bereich, den ich da so gemacht habe, dann schon relativ eng. Und nach kurzer Zeit habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, jedenfalls schon alles mal gesehen zu haben. Und ja, wusste halt, okay, was kommt so, ne? Und wie ich vorhin schon meinte, das war jetzt in dem Bereich Audio- und Medientechnologien. Dort wurde übrigens damals auch die MP3-Technologie entwickelt. Super spannend. Genau. Mit den Kollegen habe ich teilweise auch noch zusammengearbeitet. Und ja, viele andere Technologien, die echt in allen möglichen Standard-Computern, Smartphones und so mit drin sind, war richtig interessant. Aber andererseits ist es halt auch Software, ne? Also es ist jetzt als Laie schwierig, da vielleicht so die Begeisterung von den Softwareentwicklern immer zu teilen oder auch dann so wirklich tief in die Projekte reinzugehen. Das hat mir gefehlt tatsächlich.
Kann ich verstehen, weil du dir fehlt ja der Bezug. Also du kannst schon irgendwie, wenn jetzt sowas wie MP3 erfunden wird, kannst du schon nachvollziehen, wow, ist neu.
Mhm.
Ja, aber es ist halt eine Musikdatei.
Also, ja.
Was ist der Zauber, der dahinter steckt? Also, ich meine, könnte ich auch nicht, ne? Ich glaube, da musst du halt fachlich einfach einen Hauch von Nerd in dir tragen, damit du das dann so feiern kannst oder verstehen, wie es funktioniert. Also, das heißt, dauerhaft war Fraunhofer nix und du hast jetzt eben schon selber so ein bisschen angerissen. Du hast drüber nachgedacht, ja, warum bin ich eigentlich nicht selbstständige Rechtsanwältin? Welche Gedanken kamen denn da noch hinzu und wofür hast du dich letztlich entschieden?
Mhm. Also es war jedenfalls so, dass ich schon immer interessiert war, doch auch wieder in diesen Unternehmensbereich reinzugehen. Warum ich erstmal auch bei Fraunhofer zum Beispiel eingestiegen bin, war eben auch der Gedanke, öffentlicher Dienst. Klingt auch interessant, ne? Klingt irgendwie, doch, ja, ich fand, ja, es klang für mich, naja, wie soll man sagen? Also
nach Sicherheit, aber.
Nach Sicherheit, genau. Weil, was natürlich passiert, wenn man sowas bekommt, wie dieses hier durchs Examen fliegen, ist ein Schocker und natürlich geht man da mit einem höchst angeknacksten Selbstbewusstsein raus.
Ja.
Also ich glaube, das ist so auch die juristische Ausbildung im Allgemeinen, die es den Leuten da lange Zeit erschwert. Man fühlt sich da ja nie so richtig als Experte und sehr selbstbewusst. Also das war auf jeden Fall ein Thema, warum ich da schon irgendwie dann sehr auf Sicherheit bedacht war. Und da erschien mir das attraktiv. Heute würde ich sagen, nee. Das war mir irgendwie insgesamt, also ich habe dann ja nochmal einen kleinen Ausflug gemacht, auch an der Technische Hochschule, auch in dem Bereich Forschung und Entwicklung, dem bin ich treu geblieben. Heute finde ich das super, dass ich es mal aus allen Facetten gesehen habe, auch dieses Thema. Und das war ja auch im öffentlichen Dienst. Und ich habe da aber halt für mich gesehen, dass es geht mir irgendwie zu langsam vorwärts. Es ist wenig Möglichkeit für Neues. Oft ist da eher so die Ablehnung und nee, wir füllen jetzt da lieber erst noch 5 Formulare aus oder wie auch immer. Also ich verstehe natürlich, dass es notwendig ist und es gibt halt bestimmte Vorschriften und Vorgänge, die man einhalten muss. Aber es macht auch Spaß, wenn man einfach mal was ausprobieren kann. Ja,
legit.
Genau.
Und man sieht ja, also die, die jetzt nur zuhören, können es natürlich nicht sehen, aber man kann es ja auf YouTube sehen, wenn man so ein bisschen anguckt, die Wand, vor der du sitzt. Und ich habe es ja vorhin schon gespoilert. Du bist quasi auf den Puma gekommen. Wie kam es dazu? Wie kommt man drauf zu sagen, ach ja, Puma, das wäre doch vielleicht ganz nice. Wie kamst du drauf?
Also natürlich ist es schon seit frühester Jugend sehr bekannt, gerade wenn man auch in Franken groß geworden ist. Man kennt natürlich die Outlets. Es soll es ja noch andere geben neben Puma, was es hier eben alles in Herzogenaurach gibt. Da ist man natürlich früher auch schon immer sehr gern dann hingefahren, hat einen Shopping-Trip gemacht. Also es war natürlich immer sehr präsent. Und ja, die Gebäude sehen richtig cool aus. Und man kann sich schon vorstellen, dass das bestimmt spannend ist und Spaß macht und was da so hinter den Kulissen abgeht. Ich war schon immer großer Sneakerhead, also auch schon in der Schulzeit und jetzt mega, also natürlich mein Schuhregal platzt aus allen Nähten. Auch schon mal sehr Mode interessiert und ja, es ist einfach ein junges, dynamisches Unternehmen. Ja, groß genug, dass man von vielen Leuten lernen kann, aber irgendwie trotzdem auch klein genug, dass man auch viel ausprobieren kann und ein sehr breit gefächertes Potpourri an Projekten auf den Tisch bekommt. Und das ist einfach super spannend. Und das war auch in der Zeit, also als ich dann Fraunhofer war, ich kann es ja jetzt auch mal so sagen, rückblickend, die Corona-Zeit hat einem das auch sehr einfach gemacht, über Videocalls Bewerbungsgespräche zu führen. Das war eigentlich ganz nett damals. Das kann man natürlich einfach mal unterbringen in einem Tag. Das ist einfacher, als wenn man irgendwo hinfahren muss erstmal für ein Gespräch. Genau. Das war ja ganz nett. Und in der Zeit, wo ich mich dann halt auch nach anderen Sachen umgeguckt habe, hatte ich mich damals auch schon auf eine Stelle beworben bei Puma. Genau. Das ist dann erstmal nix geworden, aber anscheinend bin ich immer noch drin gewesen in dem Bewerberpool. Und dann hat sich eben eine Stelle aufgetan, Bereich Digital and Innovation. Und ich mit dem Hintergrund dann schon in dem IT-Software-Bereich und auch Forschung und Entwicklung habe da dann halt gut reingepasst und hatte dann zwar eben nach Fraunhofer dann bei einer technischen Hochschule gestartet, aber dann als ich dort war, noch das Angebot von Puma bekommen und mir gedacht, okay, das muss ich mir anschauen, das ist eine einmalige Chance und hab das gemacht und ja.
Und vor allem genau der richtige Bereich.
Entscheidung.
Mhm. Ja, der richtige Bereich. Im Prinzip warst du ja dran beteiligt, dass MP3 erfunden wurde. Fast.
Fast.
Sozusagen. Naja, du warst irgendwie auch da.
Danach noch da, genau.
Ja, danach noch da. So. Jetzt kann man sich ehrlich gesagt, wenn man an Puma denkt, Innovation, okay, aber Digital, da wird mir jetzt ad hoc nicht so wahnsinnig viel einfallen. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, und so, weil ich kenne dich ja über LinkedIn schon ein bisschen länger und habe gesehen, ach guck, Synikus-Anwältin Puma. Ja gut, wahrscheinlich super viel Markenrecht. Das wird ganz viel Markenrecht und so sein. So, und dann haben wir geschnackt, nee, Digital. Was liegt da in diesem Bereich auf deinem Tisch?
Also Digital bedeutet zum einen, dass wir die rechtliche Beratung für die ganze IT machen. Also für unsere globale IT. Das ist dann IT-Einkauf, IT-Infrastruktur, IT-Projekte. Genau, und dann eben auch wiederum viel Software-Lizenzbedingungen prüfen oder halt Rahmenbedingungen für große Projekte dann entwerfen, diese Verträge verhandeln. Das ist der Bereich jetzt mal so Core IT. Dann gibt's aber auch digitalen noch den Bereich E-Commerce, den wir auch betreuen. Und das ist quasi unser kompletter Online-Shop. Genau, das ist auch ein sehr großer Teil. Und ja, das ist natürlich, zum einen sind es dann auch wieder Software-Tools, die da eingesetzt werden. Also es gibt ja so Sachen bei Online-Shops wie Kunden, die das interessant fanden, interessieren sich auch hierfür oder das passt zu diesem Teil oder solche
Sachen. Ich hasse das. Das wird immer teuer. Das wird am Ende immer teuer.
Ja, wenn man dann das ganze Outfit sieht, na, das stimmt. Ja, aber hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, was da alles so in einem Online-Shop so vor sich geht. Aber klar, das sind alles ganz viele kleine Aspekte, die dann da zusammengebaut werden. Und natürlich geht es dann auch um so Sachen wie AGB oder wie muss die Webseite aussehen, Barrierefreiheit, lauter solche Themen, alles Mögliche.
Widerrufsrecht,
genau, aber ganze Krempel. Ganz genau. Genau. Und also das sind jeweils auch zwei Bereiche, die wir bei uns im Team abdecken. Was ich im Speziellen noch mache, sind unsere Legal Tech Projekte. Das ist auch richtig cool. Das kam auch zu uns, weil wir eben ja digital machen und uns quasi dann eh auch mit IT beschäftigen. Denn was bedeutet es meistens? Also was ich da mache, ist auch tatsächlich relativ viel Projektarbeit. Und da tausche ich mich dann aus mit unseren ganzen Rechtsabteilungen oder mit der Rechtsabteilung und den ganzen Kollegen weltweit. Wie ist da so der Bedarf? Was sind irgendwelche Pain Points? Was würde sich vielleicht mit technischen Lösungen unterstützen lassen? Mhm. Und dann gucken wir uns zum Beispiel an, was gibt's so auf dem Markt? Was gibt's für Anbieter? Was gibt's da für Lösungen? Das kann dann irgendwie administrative Sachen sein oder was im Bereich vielleicht Vorgangsverwaltung, solche Themen.
Ah, okay.
Aktuell natürlich sehr interessant auch KI. Was geht da so? Und dann gucken wir uns das an, gucken uns zum Beispiel auch Demos an von Anbietern oder führen dann auch mal so kleine Pilotprojekte durch, in denen wir das dann testen in einem Projekt mit bestimmten KPIs, anhand derer wir dann die Performance von diesem Tool messen wollen, um dann wirklich zu sehen, ist das dann auch was uns wirklich im Alltag unterstützt? Weil es gibt ja echt so eine Fülle von Tools und ja, man muss es dann einfach mal ausprobieren und gucken, wie das weiterhelfen kann. Und ja, das macht auch richtig Spaß. Nochmal ein ganz anderer Aspekt als Vertragsprüfung.
Ja, unbedingt. Und vor allem finde ich es echt spannend, weil das ist ja nur was, wenn du sagst, ja, ich bin Synokurs-Anwältin bei Puma und ich mache bei uns Legal Tech. Denkt ja jeder erstmal, aber schon die Firma mit den Schuhen. Ja, ja, ich bin da zuständig für Legal Tech. Man muss ja erstmal kurz drüber nachdenken, was könnte das sein. Aber natürlich gibt's ganz viele Bereiche, in denen ihr auch Legal Tech nutzen könnt. Aber wenn du sagst, du guckst dir verschiedene Tools anderer Anbieter an, geht's dann darum zu prüfen, ob ihr die vielleicht für euch anpassen lasst und bei euch einsetzt oder ob ihr selber was aufsetzt oder aufsetzen lasst oder IT?
Ja, das kann beides sein. Je nachdem, genau, wie viele Leute würden das denn dann vielleicht intern nutzen? Dann ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Macht es dann überhaupt Sinn, selbst was zu bauen? Oder wenn man eigentlich einfach nur ein paar Software-Lizenzen braucht, dann ist es im Zweifel sinnvoller, die sich einzukaufen. Aber das sind natürlich so Überlegungen, die man da macht. Und Legal Tech ist ja auch ein ganz großer Bereich, ne? Also manche Leute bezeichnen damit ja quasi alles, was irgendwie in der Rechtsabteilung genutzt wird, auch wenn es Word ist, oder?
Ja. Ja. Entschuldigung, Textbaustein. In Word.
Genau.
Letztlich. Im weitesten Sinn, letztlich ja. Wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe, da gab's noch, da war das der heiße Scheiß, nicht mehr die alten Formularbücher, sondern die gab's dann schon auf CD-ROM.
Mhm, oh, okay.
Die Formulare, ja. Also letztlich auch so eine Art frühe Form, letztlich von Legal Tech irgendwie anpassbar, ja, speicherbar. kann man sehen, wie man will. Finde ich mega interessant. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das jetzt dein Aufgabengebiet ist. Du bist aber auch doch noch ein bisschen näher an dem dran, was man so mit Puma vor allem verbindet. Das ist dann ja wahrscheinlich der Bereich Innovation, ne?
Genau.
Ganz so, und da habe ich natürlich auch überlegt, was könnte das so sein? Und ich habe ja keine Ahnung von Sportklamottendesign, außer dass ich auch einen Sneakerfimmel habe. Zum Teil allerdings auch bei der Konkurrenz, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe auch ein paar Puma-Schuhe gehabt, ein paar Puma-Sneaker, heiß und innig geliebt, feuerrot, mit so einer Lasche vorne drüber. Und die waren echt schwer zu kriegen damals. Ja, so, bevor ich jetzt in Gedanken meinen Schuhschrank durchgehe. Auf das, was ich kam, war so im Sportbereich Innovation wahrscheinlich neue Materialien, atmungsaktiv, dass du Feuchtigkeit abtransportierst. Hast du ja im Motorradfahren bei der Funktionswäsche auch zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, Laufschuhe mit besserer Dämpfung, weniger Abrieb, keine Ahnung. Ist das sowas dann im Bereich Innovation oder sind das andere Themen?
Doch, das ist genau richtig. Also bei uns gibt's ja den Bereich Footwear, Apparel, Bekleidung und es gibt auch nochmal ein Sport Science Team, die mit beiden Bereichen dann zusammenarbeiten und ja, wirklich auch auf sowas dann achten, wie kann man Verletzungsrisiko minimieren zum Beispiel oder ja, oder einfach mit neuen Materialien die Performance steigern, wie kann ich noch schneller laufen.
Mit Kompression und so bla 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 und sowas, was da alles gibt.
Genau. Oder eben auch im Schuhbereich dann mit bestimmten Materialien. Genau. Schäume oder mit 3D-Drucktechnik.
Ja. Okay. Und was ist da dann rechtlich genau deine Aufgabe? Also weil das ist ja dann wahrscheinlich, das sind ja auch die eigenen Nerds, die dann Ideen haben, dann probieren, kann man Prototyp machen und so. Was ist denn rechtlich dabei deine Aufgabe?
Also rechtlich berate ich da schon immer relativ früh auch. Ich habe auch die Freude, dass dieses Team auch überschaubar groß ist, sodass ich trotzdem auch jeden davon kenne und da selbst auch wertgeschätzt werde. Die Leute fragen mich nach meiner Meinung, die wissen auch, ich kenne ihre Projekte und die holen mich auch gerne sehr frühzeitig in ihre Projekte rein. Also wenn wirklich das noch in der Planung ist und noch nicht feststeht, mit welchem Partner arbeiten wir da zusammen oder welche Verträge benötigen wir denn dann überhaupt vielleicht, sondern da bin ich dann oft auch schon mit dabei und kann dann eben dazu beraten, was ich aus meiner Sicht dafür eignen würde, welches Vertragssetup, was wir dafür brauchen. Ja, gibt dann auch natürlich Unterstützung für die Verhandlungen mit, weil die kommerziellen Verhandlungen, die machen ja dann die Fachbereiche selbst. Und ich komme dann für die Vertragsverhandlungen dann natürlich mit dazu. Und ich würde dann eben den Vertrag entwerfen und auch mit verhandeln. Oft ist es ja schriftlich quasi erstmal ein Austausch von den geredlineten Vertragsentwürfen, aber dann auch die Verhandlungen dann über Videocalls zum Beispiel. Das sind natürlich auch oft internationale Partner, sodass es eher seltener stattfindet, dass man sich wirklich auch in Person vor Ort trifft, sondern das meiste sind Videocalls. Weit überwiegend ist es auch auf Englisch. Da hilft mir natürlich auch die ganze Vorbereitung. Ja, also die Verträge sind eigentlich weit überwiegend auf Englisch und auch die Verhandlungen führen wir auch meistens auf Englisch. Natürlich ist es auch ein sehr internationales Unternehmen. Auch viele Kollegen sprechen dann primär Englisch. Das ist natürlich einfach essentiell, dass man sich da dann auch zurechtfindet. Genau. Und das ist dann im Großen und Ganzen die Aufgabe. Also rechtliche Beratung von Anfang bis zum Ende des Prototypen. Also das ist ja dann meistens eigentlich das Ende in diesem Innovationsbereich. Das ist der Bereich dann für die Vorentwicklung. Also da wird dann schon mal so ein Prototyp oder der Rohbau fertiggestellt. Und dann geht's quasi weiter in die einzelnen Business Units. Das wäre dann vielleicht der Bereich Sportstyle oder Motorsport oder Fußball. Und die machen dann damit ihr Design weiter oder so und machen daraus dann das kommerzielle Produkt.
Ah, aber okay.
Bei Innovation
und das heißt, da bist du
wird
dann
die Vorentwicklung gemacht. Da bin ich dann raus.
Das heißt aber, du hast ja eigentlich den spannendsten Part, ne?
Mhm.
Weil du bist in der Entstehung
auch so
dabei. Kannst du vielleicht mal, weil das ist jetzt alles nur so ein bisschen theoretisch, kannst du vielleicht mal an einem konkreten Beispiel so den Ablauf schildern? Wann kam das zu dir? Was hast du dann gemacht? Was ist draus geworden? Und vor allem, verfolgst du dann, wenn du raus bist, verfolgst du dann weiter, was draus wird?
Mhm.
Also interessiert das einen auch dann?
Definitiv. Also ich habe ja auch zur Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, habe ich natürlich auch gefragt, könnt ihr mir mal was Cooles mitgeben, was ihr da so da habt?
Hast du?
Zum Beispiel hier einen sehr spannenden Laufschuh. Man sieht es jetzt nicht, aber der steht so. Der steht nicht.
Das müssen wir mal versuchen zu beschreiben. Der hat eine ganz merkwürdige Sohle. Also Leute, ihr müsst dann hinterher unbedingt auch noch auf YouTube gucken. Es sieht fast aus, als wäre die Ferse höher, also in der Luft.
In der Luft.
Mhm. Ja.
Genau. Und das ist der Fast RB. Also RB steht für Rule Breaker. Und warum heißt der so? Weil der nämlich quasi außerhalb der für Wettbewerbe festgelegten Regeln gemacht wurde. Also in einem Wettbewerb kann man den nicht tragen, aber du kannst quasi damit deine eigene Bestleistung im Laufen erreichen.
Wieso darf man, gibt's da echt, also ich habe keine Ahnung, ich mache keine Laufwettbewerbe mit, aus Gründen, die ich nachvollziehbar finde. Da gibt's Reglementierungen, wie ein Schuh aussehen darf, und das so darf er nicht aussehen.
So darf er nicht aussehen, hab ich mir jedenfalls sagen lassen. Okay. Genau, weil hier sind ja ein paar so Platten noch eingebaut und der federt halt sehr stark. Ja, sieht spannend
sieht ein bisschen
aus.
Sieht ein bisschen ehrlich gesagt aus, als hätte man im Tierreich ein bisschen abgeguckt.
Mhm.
Oder? So auf dem Vorderfuß laufend. Das ist ja bei einigen.
Stimmt, ja.
Spezies fällt mir jetzt gerade auf. Mega spannend.
Und hier hat man dann eben diesen Sprungeffekt.
Und bei sowas bist du dann kommen die mit so einer Gruppidee zu dir, den Prototypen gibt's aber noch nicht. Und dann sagst du, ja, das ist spannend.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also oft sind es natürlich auch dann Eigenentwicklungen. Da geht's dann wieder eher um die Frage, wie kann man das schutzrechtlich auch, genau. Oder wie kann man es zum Beispiel schutzrechtlich dann absichern, genau. Das ist eher was, wo ich auch viel mit dabei bin und mich dann eben austausche mit unseren Patentingenieuren und unserem IP-Team und dazu dann wiederum die Entwickler berate. Ja, das wären dann vielleicht so interne Eigenentwicklungen. Dann gibt's aber eben auch die Projekte, wo man mit einem externen Partner zusammenarbeitet, der dann wiederum vielleicht eine eigene Technologie hat für ein bestimmtes Material. Und wir wollen das aber eben mit unseren Schuhen und in unseren Designs dann verwenden. Und dann gibt's diese Entwicklungs- und Research, also F&E, Forschung und Entwicklung, oder auf Englisch ist es ja R&D, Research and Development. Da werden dann eben auch verschiedene Parameter festgelegt. Wie muss dieser Prototyp dann am Ende aussehen? Was muss der können, damit das Projekt dann eben erfolgreich ist? Und dass es dann im nächsten Schritt auch in die Kommerzialisierung gehen würde. Aber das ist, wie gesagt, im Bereich Innovation ist es immer nur dieser vordere Teil bis zu einem Prototyp. Und alles andere, wenn es dann wirklich ums Produkt geht, wie das dann konkret aussehen soll, auch mit Designs und so, das ist dann eigentlich, sind es wieder andere Bereiche. Es kann auch manchmal sein, dass es so eine kleine Limited Edition gibt, die dann doch direkt auch mit der Beteiligung von dem Innovations-Team gemacht wird. Da wäre ich dann eben auch mit dabei, aber sonst andere Bereiche. Ja, oder es gibt dann eben diese puren Research-Themen, wo wir unsere Produkte testen lassen wollen in bestimmten Laboren von Unis.
Wollte ich gerade fragen.
So.
Ist ja eigentlich üblich.
Ja. Ja, die dann auch viel zusammenarbeiten, noch mit bestimmten Sportlern oder so.
Genau, weil sonst kannst du ja gar nicht in der Werbung sagen, verbessert ihre Performance nachweislich um mindestens bla 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 Prozent.
Mhm, mhm. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Voraussetzungen. Also natürlich gibt es bei uns auch dann das interne Testing und so weiter, aber auch in der Zusammenarbeit mit Unis.
Das heißt,
ist nochmal anders.
Es fügt sich wieder alles, weil du dann ja jetzt auch wieder mit Forschungsinstituten zusammenarbeitest, mit Unis.
Mhm.
Gucke da. Hat alles gepasst und fügt sich alles. Gibt's denn da so bestimmte Abläufe, wenn ihr mit Forschungsinstituten zusammenarbeitet? Macht ihr das bei jedem Produkt und macht ihr das nur bei Produkten, die jetzt wirklich in den Profisport dann sollen. Das finde ich nämlich tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, sehr spannend. Weil wahrscheinlich für das Profi-Equipment wird das sehr wahrscheinlich relativ standardisiert sein, oder? Dass da ausführlich getestet wird, sonst brauchst du es ja am Markt nicht versuchen, oder?
Ja, also diese Projekte, das finde ich auch das Spannende generell an dem Bereich Innovation, die sind wirklich immer wieder ganz anders und neu. Also da kann man wenig auch mit Templates arbeiten und es geht auch sehr viel immer um die Besprechungen, um wirklich verstehen zu können, wie ist denn jetzt dieses konkrete Projekt aufgebaut, wie sieht das jetzt aus? Und deswegen kann man es jetzt auch nicht so pauschal sagen, auch in der Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten, wie es da abläuft. Das ist zum Beispiel auch wieder ganz unterschiedlich, je nachdem, wo dieses Institut oder die Uni sitzt. Ne? Also ist ja dann auch wieder anderes Recht anwendbar. Ist es jetzt in Europa, in Deutschland oder ist es in den USA oder in Asien? Das ist auch das Spannende, dass ich mich dann zum Beispiel immer auch mit unseren Kollegen dann wieder dort vor Ort abstimme, die da halt die Experten natürlich jeweiligen Recht sind. Also das kommt auch oft vor. Ja, und auch wenn du jetzt sagst, ist es eher Performance-Bereich oder auch so für den 0815-Läufer, ist alles dabei.
Alles dabei, okay. Ja. Wenn du sagst, du musst dich jetzt auch international abstimmen, dann nur digital oder macht man das auch mal vor Ort?
Das macht man auch mal vor Ort.
Macht man das?
Ja, tatsächlich war ich letztes Jahr auf Reise und habe unsere Kollegen besucht, einmal in Shanghai.
Ah, cool. Das ist
mein erstes Mal in Asien überhaupt. Fand ich richtig aufregend. Und die Kollegen auch in den USA, die sitzen in Boston von Puma North America, die habe ich auch besucht. Das war aber dann wieder eher für den Themenkomplex Legal Tech tatsächlich, weil wir da auch dann gesagt haben, okay, das muss man einfach mal in Person besprechen.
Na klar.
Und das fand ich auch super spannend. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt eh nicht der allergrößte Fan von Videokonferenzen, weil ich finde, dass man in, ja, so face-to-face in Person einfach nochmal irgendwie anders spricht. Beziehungsweise haben diese Reisen mich das auch gelehrt, weil ich war mit den Kollegen sehr viel im Austausch im Vorfeld und hatte dann auch wirklich teilweise gedacht, ob ich da jetzt auch nochmal was Neues erfahre. Also wir sind doch ständig im Austausch. Ich frag nach. Die haben die Möglichkeit, mir zu sagen, was sind so ihre Bedürfnisse, was ist ihr Input. So, und dann war ich dort und dann war es wirklich auch ganz anders. Es sind dann auch so kulturell auch nochmal vielleicht Unterschiede, die man dann so merkt, wo dann trotzdem bestimmte Sachen eher vielleicht in Person angesprochen würden oder auch negative Sachen. Ne? Also das gibt's ja auch, dass das manche Leute eher vermeiden. Und wenn man dann aber mal von Person zu Person quatscht, dann ist es wieder was ganz anderes und man erfährt mehr. Und man lernt sich halt auch erstmal überhaupt kennen, ne?
Ja, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, ne? Ob du dich schon kennst oder ob du dich noch gar nicht kennst. Ich würde jetzt ganz grundsätzlich für meine Person sagen, also wenn du jeweils die Wahl hättest und dein Gesprächspartner sitzt jetzt in den USA, da spricht natürlich überhaupt nichts für eine Videokonferenz. Shanghai auch nicht. Wenn es aber darum geht, dass ich jetzt nach Berlin-Mitte reinfahren müsste, würde ich schon sagen, Videokonferenz ist da schon das Tool der Wahl. Aber USA und Shanghai machst du natürlich besser persönlich, finde ich auch.
Klar.
Das ist Gesetz. So, also Innovation, finde ich, klingt mega spannend. Auch den Prototypen, den du gerade gezeigt hast. Auf welchem Stand ist der denn jetzt? Ist das noch?
Das ist tatsächlich schon ein fertiges Produkt mittlerweile.
Ach, guck.
Ja. Also sonst würde ich es hier wahrscheinlich auch eher nicht zeigen.
Nee, es hätte ja auch sein können, dass es ein Prototyp war, aber aus ihm nichts geworden ist, weil das wird ja wahrscheinlich auch ab und zu vorkommen, oder?
Das kommt auch vor, ja.
Ja, dass so die Forschungsnerds und Innovation-Nerds sagen, das ist der ultimative Schuh. Alles ist durch und dann soll es eben kommerzielle Serie werden und dann sagt der Bereich, ja, auf gar keinen Fall.
Ja. So,
kommt das auch mal vor?
Das kommt bestimmt auch mal vor. Das
nicht, wenn du beteiligt bist.
Nicht. Ja, ne.
So, das
ja,
heißt,
also ich krieg das bei vielen Themen kriege ich das natürlich schon mit. Bei manchen muss man dann auch extra nochmal nachfragen. Und ich meine, natürlich ist man als Legal jetzt oft dann nicht so tief dann drin, ne? Also ja. Ich, wie gesagt, ich habe das Privileg, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ich viel eingebunden werde und ich viel über die Projekte weiß. Aber sowas, also ich glaube, das kann man selbst auch in dem Team manchmal nicht so einschätzen, weil da wird natürlich viel ausprobiert. Und vielleicht ist es dann jetzt aktuell erstmal nichts, aber vielleicht greift man es dann nach einem Jahr wieder auf oder so. Also das kommt sicherlich auch vor.
Heißt aber letzten Endes auch, du bist quasi immer die Erste, die erfährt, dass da ein super duper neues Produkt in der Mache ist. Also du weißt das dann.
Unter Umständen, ja.
Das finde ich ziemlich spannend. Apropos spannend. Was war denn insgesamt, würdest du jetzt sagen, in deiner Zeit bei Puma das spannendste rechtliche Thema, das du auf dem Tisch hattest? Weil man hat also ja immer so seine Favoriten, ne?
Am spannendsten finde ich tatsächlich immer die Sachen, die so grenzüberschreitend sind, wo ich mich dann auch mit den Kollegen austauschen kann. Und ein Projekt im Speziellen, was mir da in den Kopf kommt, sind unsere Take-Back-Bins zum Beispiel. Also was? Das ist so Take-Back-Bins.
Ach so, okay.
Also Rücknahmeboxen für Kleidung zum Beispiel. Die stehen in unseren Shops und auch bei verschiedenen Partnern gibt's die. Und man würde gar nicht glauben, wie viel rechtliche Überlegungen dahinter stehen, hinter diesen Sachen. Da geht's ins Abfallrecht rein und in Themen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mich damit beschäftige.
Okay.
Und es ist ja eigentlich zum Beispiel auch ein öffentlich-rechtliches Privileg, Abfall zu sammeln. So, jetzt sammelt man dadurch unter Umständen aber selbst auch Abfall und muss dann eben, genau, braucht dann bestimmte Genehmigungen dafür, muss dann nachweisen, was geschieht damit. Es gibt auch eine bestimmte Nachhaltigkeitspyramide, dass zum Beispiel Dinge, die noch wiederverwendet werden können, dass die dann auch wiederverwendet werden müssen. Du kannst nicht einfach alles irgendwie zerkleinern und recyceln und was Neues draus machen. Also ja, das war richtig spannend, da mal so tief einzusteigen. Weil man eigentlich denkt, man möchte nur eine Box aufstellen,
ja,
um
aber das,
halt Kleider zu sammeln.
Exakt. Kathi, das sind doch die Klassiker. Immer das, wo du denkst, naja, machen wir mal. 1 Million rechtliche Probleme. Und das, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt hier, das wird knifflig. Ist oft gar nicht so. Also es sind immer die Dinge, bei denen du überhaupt nicht damit rechnest, die gehen dann wirklich komplett schräg irgendwie rechtlich. Finde ich ja spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber muss ich ja auch nicht. So, nachdenken musst du ja auch nicht alleine bei euch, weil das sind ja jetzt, hast du ja schon gesagt, für welchen Bereich du zuständig bist, da kommt ja noch ganz viel danach. Wie viele Juristen seid ihr eigentlich insgesamt bei euch am Standort?
Also wir am Headquarter hier in Herzogenaurach sind so ungefähr 25 Juristen. Genau, das ist dann aber auch das Compliance-Team mit dabei und Datenschutz. Dann gibt's noch unsere IP-Abteilung, auch Teil der Rechtsabteilung hier. Das sind auch nochmal so gut 20 Kollegen und Kolleginnen. Ja, und weltweit sind wir so circa 80.
Ja, ist doch, wobei, ehrlich gesagt, so viel ist auch wieder nicht. Ne, 80 Juristen klingt jetzt so wahnsinnig viel, aber international am Markt, viele Themenbereiche. Ja. Gibt es auch Bereiche, wo ihr trotz der scheinbaren juristischen Personalstärke outsourced?
Ja, also es gibt natürlich immer mal Sachen, wo man sich dann die Expertise holt. Also das war jetzt auch in diesem abfallrechtlichen Bereich zum Beispiel. Da mussten wir das ja, da haben wir ja auch europaweit
unterschiedliche Regelungen dann noch
müssen. Was sind die unterschiedlichen Regelungen, genau.
Für so eine Dings, das ist so.
Ja, da brauchst du natürlich auch Experten dafür.
Geil. Und das finde ich ja, ehrlich gesagt, das finde ich ja dann wieder so putzig. Just für so eine scheinbar kleine Sache. Das ist nicht nur die total viel nach sich zieht, sondern das ist die man dann outsourcen muss. Das ist ehrlicherweise schon. Aber ganz ehrlich, wessen Spezialgebiet ist das dann?
Ja,
und man
richtig,
könnte
genau.
Es vielleicht ja noch mit überschaubarem Zeitaufwand für Deutschland hinkriegen, aber dann eben europaweit mit den ganzen abweichenden Regelungen. Und das ist übrigens der Bereich, egal worum es jetzt geht, den die meisten Unternehmen dann doch nochmal outsourcen. Hatte ich ein ganz spannendes Gespräch mit Patrick von InnoGames, Also immer, wenn du eine Sache für sehr viele Länder gleichzeitig regeln musst, das ist auch der Bereich, wo die sagen, das können wir einfach nicht stemmen, das überall nachzuhalten. Also
definitiv. Und wir sind ja da auch nicht die Experten dann in dem rechtlichen Bereich. Ne? Also natürlich, wenn wir da Kolleginnen und Kollegen haben, dann wird es primär mit denen abgestimmt, aber dann gibt es ja trotzdem Länder, in denen gibt es halt keinen bestimmten Legal Counsel. Und klar, dann braucht man da die externe Expertise.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, weil wir drüber gesprochen hatten, und ich gucke ja die ganze Zeit auf deine schöne Rückwand da. Arbeitest du immer im Büro oder auch im Homeoffice? Fällt mir jetzt dabei gerade ein.
Ja, das ist bei uns relativ flexibel. So 1-2 Tage Homeoffice in der Woche sind total normal. Genau. So handhabe ich das auch meistens. Also ich bin schon sehr viel im Büro, weil ich, wie gesagt, auch gern die Meetings auch gern möglichst in Person mache, wenn das geht. Einfach weil ich mitbekommen habe, dass da oft viele Sachen besser geklärt werden können. Zumindest jetzt so in meinem Bereich auch. Aber ich mache das oft auch gerne abhängig von der Arbeit, die ich gerade zu tun habe. Ne? Wenn ich jetzt doch viele Sachen habe, wo ich konzentriert über den Verträgen einfach sitze, dann mache ich das auch lieber vielleicht mal zu Hause, wo ich dann in Ruhe ungestört stundenlang dran sitzen kann. Und ja, und hier mache ich dann lieber die Besprechungen mit den Kollegen vor Ort.
Heißt, es aber relativ flexibel bei euch. Das finde ich ja schön. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der für viele interessant ist, die sich jetzt denken, hey, Puma, ist ja vielleicht ganz spannend für mich selbst irgendwann. Ich habe da aber noch ein paar andere spannende Fragen. Und zwar vielleicht die wichtigste des Tages. Kriegst du einen Mitarbeiterrabatt?
Ja, den gibt's. Der ist auch sehr attraktiv und führt zu vielen neuen Dingen in meinem Kleiderschrank.
Okay, aber habt ihr auch, das gibt's bei manchen Unternehmen, einen eigenen Shop?
Nee, also haben wir jetzt hier leider nicht am Headquarter. Habe ich aber so gesehen bei meinen Kollegen in Boston. Die haben tatsächlich so einen Shop im Büro, wo dann nur die Mitarbeiter einkaufen. Ja. Also bei uns hier am Headquarters ist der Brandstore und das Outlet. Das ist quasi gleich am Büro mit dran. Da können wir shoppen.
Warte aber mal, kriegst du aufs Outlet shoppen. Auch noch Mitarbeiterrabatt?
Und da gibt's auch einen Rabatt, ja.
Da gibt's auch auf das Outlet noch on top noch einen. Und lass uns da mal bei diesen Themen bleiben. Es gibt manchmal, du hast vorhin selber gesagt, manchmal kleine Serie, limitierte Sondermodelle. Das heißt, das weißt du nicht nur als einer der Ersten, dass sowas kommt. Kommst du da auch eher ran als alle anderen?
Das leider nicht. Also ich weiß nicht, ob das bei jemandem der Fall ist. Ich gehöre leider nicht zu diesem Kreis.
Das wäre jetzt auch langsam irgendwie so ein bisschen schwer auszuhalten, finde ich ehrlich gesagt, für alle, die nicht bei Puma arbeiten. Und was aber noch on top kommt und was auch sehr für deinen Arbeitgeber spricht, und das ist keine Werbesendung, du hast ein ziemlich geiles Arbeitsumfeld. Also einfach, was die Örtlichkeit angeht. Jetzt nicht nur die Rückwand, die man hinter dir sieht, sondern ich habe online ein bisschen mir was angeguckt und du hast mir natürlich auch schon ein bisschen was erzählt. Und ich bin fast, aber nur fast, weil ich mag dich und ich gönn's dir, aber fast wäre ich neidisch. Erzähl mal, es ist schon ziemlich cool, was ihr alles habt.
Ja, also da kommt man auch sehr gerne ins Büro, muss ich auch auf jeden Fall sagen. Also wer das Gebäude noch nicht gesehen hat, ich kann es mal ein bisschen versuchen zu erklären. Das besteht aus 2 Gebäudeteilen. Das eine ist Soho, da sitze ich jetzt gerade. Und auf der anderen Straßenseite ist NoHo, da ist unser Büro. Und verbunden ist das Ganze mit einer Brücke, die über die Straße geht. Und darin ist auch ein kleines Museum tatsächlich. Das ist auch sehr liebevoll gestaltet, so über die Geschichte von Puma. Und da sind diverse Highlights drin. Im Bereich Innovation zum Beispiel ein Computerschuh aus den 80ern. Ich glaube, da war man seiner Zeit schon voraus. Ich habe auch mal gehört, der hat quasi so die Schritte auch mitgetrackt. Also was jetzt ja eigentlich zurzeit auch total in ist, ne? Oder jetzt schon seit einigen Jahren. Aber damals war, habe ich mir mal sagen lassen, auch ein bisschen ein Problem, dass noch wenig Leute einen PC zu Hause hatten und das Ding dann halt auch irgendwie nicht auslesen konnten.
Mensch, in den 80ern. Crank.
Ja, und also das ist ganz nett gestaltet. Und dann haben wir mehrere Coffee-Bars hier bei uns im Büro, eine super Kantine mit einer schönen Dachterrasse, viele verschiedene Sitzgelegenheiten auch oder wo man sich halt zu einem Meeting auch treffen kann. Und ein Gym gibt's natürlich. Das ist auch ziemlich
Natürlich.
cool. Draußen auch verschiedene Sportcourts, ein Basketballcourt, Paddle, Tennis. Ja, sehr schön.
Das ist alles schon ziemlich nice. Zu dem Ganzen noch eine abschließende Frage. Ein bisschen erübrigt sich's für alle, die jetzt zugucken. Aber man sieht ja jetzt nur dich und die Lauscher sehen gar nichts. Trägt man als Jurist bei Puma eigentlich überhaupt Anzug oder trägt man immer eher Puma? Wie laufen die
Also
Juristen bei euch rum?
Anzug trägt hier kein Mensch. Vielleicht noch zum Vorstellungsgespräch, wobei einem da vorher auch gesagt wird, man soll casual kommen. Aber manche Juristen, die können das, glaube ich, am Anfang erstmal noch nicht lassen. Also ich hatte da auch zumindest noch einen Blazer an, glaube ich. Aber wie man jetzt sehen kann, ja, ist es jetzt auch hier eine Puma-Jacke. Ich glaube, hier ist der,
Corporate
genau.
Identity.
Genau, ja. Also man muss jetzt natürlich nicht unbedingt komplett in Puma und im Trainingsanzug kommen. Man trägt aber keinen Wettbewerber. Da würde man schon sehr schief angeguckt werden. Man kann auch einfach irgendwas anhaben, wo jetzt nicht offensichtlich eine Brand riesengroß draufsteht. Also man kann auch einfach in Jeans und T-Shirt kommen.
Okay, aber bei Schuhen keinen Wettbewerber tragen, engt den Markt ja doch sehr auf. Wir tragen alle Puma-Schuhe ein. Aber ich
Ja.
finde es ehrlich gesagt fair enough. Das ist ja sonst schon eine kleine Provokation mit Superstars im Büro dann aufzulaufen. Es sei denn, die letzte Gehaltserhöhung lief nicht so, wie man es erwartet hat, dann finde ich das für ein, zwei Tage völlig in Ordnung. So, aber jetzt haben wir so viel gehört, was bei euch so richtig, richtig toll ist. Ehrlich gesagt, ich finde es auch super spannend. Da interessiert mich natürlich, wie sieht's denn aus mit Referendarausbildung? Weil da sind bestimmt jetzt ein paar Lauscher dabei, die sagen, aha, Praktikum oder Station fände ich ja schon mal mega spannend. Geht das denn?
Ja, also grundsätzlich hatten wir schon Referendarinnen und ich würde einfach sagen, gerne initiativ bewerben.
Guck mal, da habe ich doch wieder ein Leckerli für euch. Ich packe in die Shownotes natürlich nochmal, wie ihr Kati erreichen könnt. Und vielleicht ist da ja was dann für euch dabei. Würde denn ein Referendar auch während seiner Station Mitarbeiterrabatt kriegen?
Ach, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Das kann ich gerade gar
Naja,
nicht so genau sagen.
man sollte sich sowieso nicht deswegen bei euch bewerben, sondern weil es einfach rechtlich so spannend ist. So, Kati, ich habe eben auf die Uhr geguckt. Das war jetzt der Bereich schnelle Schuhe. Aber ich hatte noch einen zweiten Bereich, den will ich auch nicht hinten überfallen lassen. Und zwar hatte ich ja gesagt, die Paragrafin mit den schnellen Schuhen. Die Paragrafinnen, du bist eine davon, du bist ein Team-Member. Vielleicht magst du mal erzählen, wer ihr seid, was ihr macht. Ich meine, ursprünglich ist es ja kein deutsches Projekt, ne, sondern den Anfang hat alles in Wien genommen. Erzähl mal, wer seid ihr, was macht ihr?
Genau, wir sind ein Netzwerk von und für Juristinnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einander durch Know-how zu fördern. Und wie du schon sagst, das Ganze hat damals in Wien gestartet vor ein paar Jahren. Und da hat die liebe Dora während des Studiums die Idee dafür gehabt, weil es damals eben auch während Corona sehr schwierig war, dann auch sich zu vernetzen, auch im Studium, überhaupt seine Kommilitonen, Kommilitoninnen kennenzulernen. Und dann hat sie dieses Netzwerk gegründet, das in Österreich auch schnell ziemlich groß geworden ist und verschiedene Standorte jetzt auch hat, die dann oft halt an den Universitätsstandorten sind. Es deckt aber die verschiedensten Erfahrungsstufen ab. Das fand ich eben auch so spannend, weil ich ja jetzt doch dann schon einige Zeit auch im Job stehe und ich kenne viele andere ähnliche Projekte, die dann vielleicht sich einfach nur auf Studentinnen beziehen oder dann nur auf absolvierte Juristinnen im Job, dann oft auch in bestimmten Bereichen gibt es dann diese Netzwerke. Und das soll eben unser Anspruch ist, dass wir alles abdecken, jeden abholen in jedem Erfahrungsbereich und auch genau dort, wo sich die Person gerade befindet, soll heißen, es gibt viele verschiedene Angebote, wenn du dich auf unserer Webseite auch schon mal ein bisschen durchgeklickt hast. Wir haben zum Beispiel unseren Lesestoff für Leute, die ja Infos gerne sich durchlesen mal in einer ruhigen Minute. Oder wir haben auch einen Podcast fürs Gehör natürlich, wer sich lieber mal was in der Autofahrt anhört zum Beispiel. Oder es gibt dann auch Events, die sind auch zum Beispiel vor Ort oder online. Teilweise gibt es auch Hybrid-Events, also wirklich sehr niedrigschwellig, dass jeder die Möglichkeit hat, auch teilzunehmen. Und es gibt dann eben diese fachliche Säule und die persönliche Säule. Also fachlich heißt wirklich auch Inhalte und Events zu bestimmten rechtlichen Themen vielleicht auch. Entweder zu aktuellen, neuen Themen. Und da laden wir dann Experten und Expertinnen ein, die ihr Know-how dazu erzählen. Aber vielleicht auch für eher persönliche Themen. Wie mache ich eigentlich dieses und jenes? Wie läuft denn eigentlich das Referendariat ab? Wie mache ich denn am besten Networking, wenn ich auch auf so eine Veranstaltung gehe, wie damals, als wir uns zum Beispiel bei der Rechtsanwaltskammer gelernt haben oder so? Wie spreche ich denn da überhaupt jemanden an? Also wirklich solche Themen, dafür sind wir halt auch ein Safe Space, dass man das da ansprechen kann, was man vielleicht jetzt so in der Uni oder unter Kollegen, Kolleginnen vielleicht nicht so fragt. Das kann man bei uns machen.
Das finde ich einen super spannenden Punkt, weil gerade, ganz egal, wo du gerade bist, aber ich glaube, besonders extrem ist es im Berufseinstieg. Du willst ja die Kollegen, die du gerade auch erst neu kennenlernst, die willst ja gewisse Dinge einfach nicht fragen und damit offenbaren, dass du dir da unsicher bist. Und deswegen finde ich so ein Safe Space, ganz egal, ob für Wissensvermittlung oder für Austausch untereinander, und das gibt's bei euch ja beides, finde ich super wichtig, finde das ein tolles Projekt. Und ihr habt ja auch spannende Kooperationspartner. Was für ein Zufall. Puma ist auch dabei. Ich weiß nicht, wer die da an Bord geholt hat. Ich habe mich natürlich schon mal durchgeklickt. Und was ich an der Stelle mal loswerden muss, ich finde euren Webauftritt ehrlich arschcool. Ich finde die ganze Seite mega. Guckt in die Shownotes, schaut euch das mal an. Zum Teil mit kurzen Videoschnipseln, wie ihr da in den verschiedenfarbigen Anzügen da aufmarschiert. Und es sind so, toller Fotograf muss es gewesen sein. So tolle Momentaufnahmen, so, man hat fast das Gefühl, er hätte die Beteiligten in einer Sekunde wirklich echt eingefangen. Ich lieb die ganzen Bilder, die da sind. Logo finde ich auch super. Und ehrlich, ich finde, es braucht Merch. Ich finde Paragraphinnen auch einfach, ich finde das Wort einfach auch geil. Ich finde, das braucht's auf Hoodies, auf Taschen, auf Schirmen, auf Notizbüchern. Ich würde es auf jeden Fall kaufen. Und vielleicht kann es ja, na, ihr habt ja einen Kooperationspartner, hochwertige Ausgangsmaterialien. Und ich dürfte es jetzt auch kaufen, wenn es nur für Mitglieder wäre. Ich bin so, ich habe die Seite angeguckt, die Angebote angeguckt. Und ich sage das jetzt ganz deutlich dazu, das ist keine Werbung, sondern einfach nur ein kleiner persönlicher Bericht. Ich war so begeistert von dem, wie es aufgezogen ist, von dem, was ihr über euch schreibt. Ich bin jetzt auch eine. Ich bin jetzt tatsächlich auch Mitglied. Und von daher, als Mitglied beantrage ich, mach mal Merch. Gerne in Puma-Qualität. Ich würde es kaufen. Ich finde es mega gut. Und wie gesagt, guckt euch mal an in den Shownotes. Ich finde es ein ganz tolles Projekt. Und ich glaube, auch wenn viele immer sagen, ja, warum jetzt wieder nur für Frauen? Es gibt genug Programme und Netzwerkgruppen, die für alle offen sind. Und ich finde es völlig legitim, auch für Frauen einfach einen Safe Space zu schaffen. Weil, ja, so nicht so lange her haben wir gleich wieder Frauentag gefeiert, ohne wirklich Fortschritte zu sehen im Verhältnis zu 1956. Equal Pay Gap, habe ich gerade wieder die Zahlen angeguckt letzte Woche. Also von daher finde ich es ganz schön, sich da geschützt auszutauschen. Und ist das deine Erfahrung? Glaubst du, Frauen sind in der Regel ein bisschen offener und weniger gehemmt, wenn das in einem geschützten Raum ist?
Definitiv. Also ich habe das auch selbst schon oft von anderen Frauen gehört, dass sie der Meinung sind, Frauen netzwerken auch einfach anders. Und man verhält sich vielleicht trotzdem auch ein bisschen anders, ja, in so einem geschützten Raum. Ich finde es auch sehr spannend zu sehen, es gibt ja so viele weibliche Studentinnen und Absolventinnen, das sind teilweise ja sogar dann mehr als die männlichen Kollegen, ne? Und nach oben hin wird es aber dann oft dünn, gerade auch so in den Führungsetagen, ja, oder vielleicht auch in Großkanzleien. Also da ist auf jeden Fall noch Bedarf, dass man Frauen fördert. Und ich meine jetzt mal den Blick in die ein oder andere Kommentarspalte auf Social Media, davon mal ganz zu schweigen. Da fragt man sich ja heutzutage auch teilweise, was ist da eigentlich los?
Ja.
Ich glaube, da erübrigt sich dieser Punkt, warum ist das nötig? Es ist einfach nötig. Und auch wenn man wirklich selbst mal an so einem Event zum Beispiel teilnimmt, dann sieht man überhaupt erstmal die Dynamik und merkt dann auch, was werden denn da für Fragen gestellt und wie die Frauen auch auftauen. Und das ist einfach etwas ganz Besonderes und macht voll viel Spaß und ist richtig schön zu sehen. Und auch, also ich freue mich natürlich megamäßig, jetzt hier zu hören, dass du auch Mitglied bist. Richtig cool. Das mit dem Merch werde ich auf jeden Fall auch so weitergeben. Sehe ich genauso, da muss was kommen.
Das habe ich tatsächlich sofort geguckt. Also ich habe schnell, das war ja schnell gemacht. Ich bin jemand, ich finde immer, gute Dinge will ich immer supporten. Mhm. War ich bei ganz vielen Dingen. Hab's gesehen, hab's gefeiert, hab gedacht, ja, guck ich mal. War jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, das tut mir jetzt aber weh, sondern zack, ach komm. Und das nächste, was ich habe, dann auf der Seite gesucht, wo ich mir ein Hoodie bestellen kann. Und
mega.
Es gab noch keinen. Aber wer weiß, also vielleicht kommt das ja bald noch. Würde ich sehr favorisieren. Was ich auch immer favorisiere, Kathi, das ist zum Ende hin meine persönliche Lieblingskategorie. Das sind die drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingshoodies, Lieblingsschuhe, Lieblingsnetzwerke. Und für dich habe ich gedacht, wir gehen jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Vielleicht aber auch nicht, ja, Oma. Ich hätte gerne dein Lieblingstier.
Mein Lieblingstier, also das ist definitiv mein kleiner Kater, mein britisch kurzer Kater, Nigel.
Also ich dachte, Nike kommt jetzt.
Nee, der heißt nicht Nike, auf keinen Fall. Da musste ein britischer Name her und er heißt Nigel.
Ja.
Es gibt sehr viele unsympathische Briten, die so heißen.
Tatsächlich? Weiß nicht, die super, wie hieß das denn? Die Nanny? Hieß der Butler nicht auch da? Nigel?
Das kann
very
sein.
British.
Ja. Very British, right?
Und ist es denn eine schwarze Katze?
Nee, der ist grau oder blau quasi, heißt es ja eigentlich. Aber grau ist er.
Wie die
Schieber. Sehr fluffy.
Oh.
Ja.
Ah. Das sind sehr, 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 sehr schöne Tiere. Dann würde ich gern wissen, hast du eine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
Ja, definitiv. Musik, alles Mögliche, was mit Musik zu tun hat.
Konzerte. Ich dachte jetzt schon laufen. Ich bin bei Puma laufen. Ich laufe den ganzen Tag.
Ja, selber Musik machen. Singen.
Du machst selber Musik?
Das ist meins. Genau. Mhm. Also ich habe früher ganz viel in Orchestern gespielt. Heutzutage bin ich jetzt in einem Chor, in einem Indie-Kneipenchor. Da singen wir Indie-Musik in der Kneipe.
Aha. Wie muss man sich das vorstellen? Brauereiführung, Indie-Kneipenchor. Nein, was singt? Also ja gut, okay, Indie, aber wieso Kneipenchor? Tretet ihr dann auf oder übt ihr einfach immer gleich schon in der Kneipe?
Beides tatsächlich, ja.
Das klingt irgendwie
cool.
Kann man, also gibt's da auch vorher ein Announcement, wann ihr auftretet?
Wir haben sogar relativ viele Auftritte tatsächlich, ja.
Ach.
Ja. Kannst du mal auf Instagram sind wir zum Beispiel in die Kneipe Chor Nürnberg.
Aha. Pass auf, das verlinken wir in den Shownotes.
Auch noch.
Das verlinken wir in den Shownotes ab sofort, immer bumsvoll. Aber ist wahrscheinlich eh schon voll, ne? Also ich meine, das ist ja total
schon
witzig.
Ganz gut besucht. Ja, aha. Ja, macht auch echt Spaß.
Kann man Plätze reservieren oder einfach first come, first serve?
Das ist ja first come, first serve.
Mhm. Okay. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Das finde ich nämlich sehr witzig. Ich habe mir gerade schon eine Notiz gemacht mit Ausrufezeichen, dass ich es ja nicht vergesse. Und dann vielleicht so mit Blick auf die nicht ganz so schöne Examenszeit, gibt's bei dir einen Lieblingsnotfall-Entspannungsort, der dir hilft, nicht die Nerven zu verlieren vor Prüfungen, vor wichtigen, anstehenden Ereignissen?
Ja, da gibt's tatsächlich was. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere das ein bisschen makaber findet, aber ich finde, es erdet immer sehr, wenn man einen kleinen Spaziergang über einen Friedhof macht.
Oh Gott, ich wusste, als du gesagt hast, wie makaber, wusste ich schon, Gott, Friedhof.
Schrecklich.
Nee, ich würde gar nicht, nee, makaber eigentlich nicht.
Nee, ne? Sehe ich auch nicht so, aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wenn man vielleicht dann irgendwie einen anderen Zugang dazu hat, sich was anderes vorstellt, dass man es makaber findet. Ich finde es einfach immer wirklich ein sehr erdendes Gefühl und ja, es macht so die Probleme, die man so hat, vielleicht irgendwie ein bisschen kleiner. Es ist ein ruhiger Ort.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde, wenn man so rangeht, es bringt einen nochmal in Kontakt mit der eigenen Endlichkeit allen Seins. Man denkt vielleicht mal wieder drüber nach, mich gibt's noch, ich lebe noch, ich weiß nicht, wie lang noch, aber vielleicht ist manches, was mich gerade so stresst, wo ich gerade mit struggle oder wo ich mich aufrege, vielleicht ein bisschen sehr banal. Vielleicht sollte ich einfach mal dankbar sein, dass ich dieses Leben habe und mir, und ganz ehrlich, so geht's ja den meisten von uns, wenn du genau hinguckst, eigentlich geht's uns ziemlich gut. Mhm. Und das, was man immer so als großes Problem aufbläst, wenn du da zweimal hinguckst, denkst du auch so, okay, das war aber jetzt ein bisschen affig, sich darüber so aufzuregen. Wenn du dann eben siehst, okay, auf der anderen Seite, ey, ich bin nicht auf ewig hier. Vielleicht sollte ich ein bisschen priorisieren, worüber ich mich aufrege oder nicht. Also von daher, ich finde es nicht makaber. Ich finde es ungewöhnlich. Ich finde es aber ehrlich gesagt sehr schlau. Also wie unmittelbarer kannst du dir die eigene Sterblichkeit vor Augen führen als auf dem Friedhof?
Ja, ich finde auch, es zeigt einem einfach irgendwie, man teilt halt dann doch ein gleiches Schicksal mit allen anderen. Und vielleicht ist nicht immer alles so wichtig und schlimm, wie man sich denkt. Ja.
Ich finde das ehrlich gesagt ein mega Denkanstoß. Vielen, vielen Dank dafür. Da habe ich auch noch einen kleinen Denkanstoß an meine Lauscher und Lauscherinnen da draußen. Für tagesaktuelle Infos surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, YouTube, TikTok, Blue Sky, Mastodon, überall. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich und sehr wichtig. Heute ein Blick in die Shownotes, nicht nur wegen des Kontakts zu Kati, sondern auch wegen der Indie-Kneipe-Chors. So. Kati, es war mir ein Vergnügen. Ich fand, das waren wahnsinnig spannende Einblicke. So viel mehr, als ich gedacht hätte, was man jetzt für Puma macht. Mega spannend und sehr schöner Denkanstoß zum Schluss. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Das war mir ein Fest. Ich danke dir.
Vielen Dank dir, liebe Steffi. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. War super. Vielen Dank.
Bis dann.
Bis dann.